willkommen zum Market Garden Podcast, dem Internetradio von Urs Mauck und Linus Keutzer, dem Team hinter marketgarden.de. Wenn du auch wie wir dafür brennst, Gemüse anzubauen und dir damit ein gutes und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, dann sei dabei, begleite uns auf unserer Reise durch die Market Garden Szene, lerne uns und spannende Gäste kennen und werde Teil der Gemüserevolution.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Market Garden Podcast. Heute natürlich wieder mit dabei Linus.
Hallo.
Ich und wir haben einen klasse Gast heute, Ophias Fischer vom Weierhofer Gartengemüse.
Hallo zusammen, grüße euch.
Ich denke, in der Szene kein ganz unbekannter Gast. Wir freuen uns tierisch, heute mal den Garten unter die Lupe zu nehmen und in die ein oder andere Zahl abzutauchen, aber auch in den Bereich der Technik. Also wie kann es möglich sein? Was brauchst, damit man so erfolgreich ist wie ihr?
Ja, wir sind ja in irgendeiner Form auch in der Beratung tätig. Also wir machen ja Webinare oder auch das Coaching machen wir jetzt zum zweiten Jahr. Urs ist in der Beratung tätig und da die Frage kommt immer wieder auf, kann man denn tatsächlich leben vom Market Garden? Und ich denke, ihr seid ein gutes Beispiel dafür, was man da rausholen kann und wie effizient man seinen Betrieb aufstellen kann. Und deswegen wollen wir natürlich vor allen Dingen gerne mit euch, jetzt mit dir darüber sprechen, was gibt's für Stellschrauben? Also wie habt ihr euren Betrieb aufgestellt, damit der jetzt so gut dasteht? Und vor allen Dingen auch so die Frage, war das von Anfang an einfach schon so? Habt ihr so gestartet und alles lief reibungslos und ihr habt sofort auf kleinster Fläche einen Riesenberg Kisten produzieren können? Oder wie war eure Entwicklung dahin, wo ihr jetzt steht?
Ja, aber bevor wir da vielleicht einsteigen, eine kurze Frage, wie habt ihr euch auf eurer neuen Fläche akklimatisiert? Seid ihr gut angekommen?
Das ist eine gute Frage. Ja, also wir fühlen uns echt sehr wohl dort. Und es ist erstaunlich, was wir mit Übung sozusagen, wir haben 3 Jahre gegärtnert, sind dann auf eine neue Fläche umgezogen, wie leicht dann doch der Umzug ging und vor allem, was Routine ausmacht. Also gerade Zaun und Beete anlegen, das hatten wir zum Glück Zeit, letztes Jahr schon zu machen und sind sehr gut jetzt angekommen dort und nutzen sozusagen die Vor- und Nachteile einer Fläche, die jetzt zum Beispiel wie bei uns am Hang ist, sage ich mal, gucken wir, dass wir da möglichst eben mit der Fläche einfach arbeiten und haben, denke ich mal, einen schönen Ort geschaffen, wo man sich Market Garden auch anschauen kann und wo wir gerne jeden Tag hinfahren. Also ich habe so ein Tagebuch und da schreibe ich jeden Tag, ich bin dankbar für den Garten und dass ich da die Arbeit machen kann. Und war ein schöner Umzug, ist gut gelungen, mit viel Hilfe auch von außen. Jetzt sind wir dort angekommen und nehmen noch mehr als Market Garden dazu. Also es bleibt spannend. Jetzt zum Beispiel Agroforst und wir probieren uns aus, sage ich mal, dass nicht langweilig wird im Beruf.
Ihr wart vorher auf einer gepachteten Fläche und ja. Im Grunde war der Umzug ja aus der Not heraus auch. Ne? Ihr musstet von der Fläche runter, aber so, es klingt jetzt so, als wärst du recht dankbar dafür. Ja. Also im Nachhinein, wo der Umzug umgesetzt ist.
Ja. Es stimmt.
Aber die neue Fläche gehört euch jetzt und ist auch ein ganzes Ecken größer und gibt euch mehr Möglichkeiten, ne?
Richtig. Wir sind aus der Not umgezogen. Am Anfang waren wir traurig darüber. Und dann, als der Landwirt uns zugesagt hat, dass er es auch verkaufen würde, haben wir uns sehr gefreut, weil wir nicht noch einmal umziehen wollten. und jetzt sind wir da gut angekommen.
Wie groß ist eure neue Fläche jetzt insgesamt?
Die Fläche ist ein Dreieck. Also der Landwirt konnte es nicht gut bearbeiten mit seinem Traktor. Deswegen hat er uns das auch verkauft und hat eine Größe von 7094 Quadratmetern. Und von der, genau, wenn wir die Fläche anschauen, das ist die Gesamtfläche, von der Fläche bewirtschaften wir oder ja, ist sozusagen Anbaufläche 2400 Quadratmeter und reine Beetfläche wären 1500 Quadratmeter, die wir da sozusagen ohne Wege nutzen würden zum Anbauen von Gemüse. Ja.
Wie viel Folientunnel?
Wir haben, ich glaube, 20% ist unter Folientunnel. Also wir haben, ich bräuchte nochmal genau die Quadratmeter ausrechnen. Es sind 5,50 Meter auf, so sind unsere Tunnel breit und 16 Meter lang, davon haben wir 6 Stück. Hm. Genau. Und also von 135 Beeten, die 16 Meter lang sind, haben wir dann eben 30 Beete, die unter Folientunnel sind. Ja.
Ja, so im Vergleich, ja, würde ich mal sagen, also im Vergleich zu, mit anderen Market Garden Betriebe, die schon so ein paar Jahre am Start sind und sich da so und den Betrieb aufgebaut haben, stehen haben und der funktioniert, da seid ihr jetzt von der Fläche her eher klein.
Ja, auch gut.
Also würde ich jetzt mal so einschätzen doch, oder? Also mit 1500 Quadratmeter Beetfläche ist dann doch enorm, was ihr da runterbekommt.
Ich glaube, das ist auch das Geheimnis. Also für uns ist es sehr groß. Also wir, das Gute ist, wir hatten diese 7000 Quadratmeter und dann, wir sind ja jedes Jahr ein bisschen gewachsen, um 30%, auch von der Beetfläche, sage ich mal, die Jahre davor. Und wir haben gemerkt, also noch einmal nehmen wir diese 30% mehr, also nochmal, es waren vom letzten Jahr 100 Beete zu jetzt 135, also nochmal ein bisschen mehr. Und jetzt reicht's. Also wir haben unsere Größe erreicht, die wir zu zweit eben sehr gut schaffen. Und ich glaube auch, das Geheimnis ist oder bei uns der Erfolg ist auch eben das Kleinbleiben. Also und nicht immer größer werden so und das langsame Aufbauen. Und ja, es stimmt. Also ich kenne jetzt viele, die einfach anfangen und oder die gestartet haben und da empfehlen wir auch lieber nochmal, so wie man denkt, nochmal einen Ticken kleiner anzufangen und die Fläche halt sehr gut zu nutzen, zu planen. Genau, ja.
Mhm. Wo du gerade sagst, zu zweit, also was würdest du sagen jetzt mit der Größe, die ihr jetzt gerade habt, wie viel Arbeitskraftstunden pro Woche landen denn so im Garten?
Wir gucken und es sind schon 50, 60 Stunden Woche. Im ersten Anbaujahr. Also wir hatten die ganze Folientunnel, alle 6 Stück haben wir in der Woche aufgebaut. Also da ist richtig viel Zeit auch, was wir im ersten Jahr nutzen oder brauchen noch für die Infrastruktur. Das heißt, wenn die wegfällt, nächstes Jahr sind wir schon 40 Stunden Woche. Also das ist, oder wir planen mit nächstes Jahr 35 Stunden, dass wir dann eine 40 Stunden Woche erreichen.
Genau. Also du und Sarah, ihr seid beide als Vollzeitkräfte
drin. Wir sind Vollzeit drin, genau. Ja.
Und dann habt ihr noch ganz, ganz viele ehrenamtliche Helfer, die sonst unterschlagt wahrscheinlich.
Ich sag mal, meine Mama hilft mit. Das sind 3 Stunden Gemüseausgabe. Da merken wir schon, also das ist schon knackig. Also in den 3 Stunden, dass so viele dann zu uns direkt aufs Feld kommen. Auf der anderen Seite ist schon so, dass es, sag ich mal, und 2 Stunden Salat abpacken. Das macht meine Mama. Also das Salat vorportionieren. Nur es ist auch dann oft, oder nicht oft, aber es passiert auch, dass er nicht da ist und dann kriegen wir es auch hin. Also wir planen schon so ohne Hilfe. Ist schön, wenn meine Mama, sag ich mal, auch dann noch da ist und hilft. Sie hatte auch Urlaub dieses Jahr, jetzt ist sie verhindert und dann funktioniert es trotzdem, sage ich mal. Ja.
Und mit der Erweiterung, wie haben sich eure Verkaufsstruktur, also habt ihr jetzt mehr Mitglieder oder noch ein Restaurant dazu genommen? Also sagt doch da mal noch ein bisschen was dazu.
Ja, ich habe geschaut, also das erste Jahr waren 90% Abokisten und 10% Hofläden. Und wir merken jetzt schon, dieses Jahr sind wir bei 75% insgesamt, was wir sozusagen Also wir haben dieses Jahr mehr Hofläden dazugenommen, also oder es sind mehr Hofläden dazugekommen. Wir haben jetzt 4 Stück wobei einer richtig viel abnimmt und die anderen eher weniger Mengen. Und das andere ist schon, dass unsere Abonnenten sozusagen die Base bilden. Und davon haben wir dann schon erweitert, jetzt auf 250 Gemüsekisten.
Pro 250?
Genau. Und davon, sage ich mal, sind 230 vor Ort. Die kommen und holen sich's ab. Und jede Woche kommen 1 bis 2 neue dazu. Also wir haben mit weniger gestartet, die Saison trotzdem für 250 geplant. Das passt gut im Frühjahr, da ist auch weniger, also oder es wächst nicht so schnell. Also bei uns geht's irgendwie auf. Wir planen uns für das Ganze mit 250. Am Anfang sind es weniger und am Schluss sind es dann ein bisschen mehr und dann gleicht sich's aus. Und die anderen 20 Kisten sind dann über Marktschwärmer. Also wir haben doch recht viele Absatzmärkte, wo dann, wir machen 2 Marktschwärmer rein und da gehen auch nochmal jeweils 10 Kisten, Gemüsekisten und Schnittsalat hin.
Genau, ja. Bleiben wir noch bei den Zahlen, wie teuer ist denn so eine Kiste und genau.
Ja, die Kiste kostet 12 Euro pro Woche und in der Kiste sind 5 bis 7 verschiedene Gemüsesorten drin. Im Frühjahr sind es dann eher 5 bis 6, im Sommer auch 7. Nur wenn wir zum Beispiel 10 Gemüsesorten hätten zum Ernten, die Woche würden wir nicht 10 in die Gemüsekiste packen. Also wir halten uns an diese 5 bis 7, maximal 8, weil wir sonst merken, dass es zu viel ist für unsere Gemüseabonnenten. Und von dem her sind es so, wir rechnen mit 2 Euro pro Einheit. Die Kräuter sind 1,50, der Salat ein bisschen mehr eben. Und so vom, wir rechnen schon, dass wir nicht über den Wert Gemüse rausgeben. Ja.
Und wie viele Wochen gibt's Kiste?
Die Kiste fängt ersten Donnerstag im April an und dann 30 Wochen bis eine Woche vor der Zeitumstellung, wo es abends dunkler wird. Das ist dann so, wo wir dann gemerkt haben, dass ja dann im Dunkeln Gemüse abholen. Wir machen es vielleicht nochmal, wenn Gemüse noch da ist auf dem Feld. Geplant sind diese 30 Wochen, die es dann jeden Donnerstag Gemüse gibt.
Und wie viele verschiedene, also ihr habt 5 bis 7 in der Kiste und wie viele Gemüsearten baut ihr denn insgesamt an?
Insgesamt dürften es um die 30 oder 35 sein. Das weiß ich nicht ganz genau. Aber so, das ist nicht mehr als 35 Gemüsesorten.
Ja. Und nach welchen Kriterien habt ihr die ausgewählt?
Da sind 3 Hauptkriterien, wonach wir gehen. Das eine ist die Beliebtheit, also wie beliebt ist ein Gemüse. Da hören wir auch schon, wenn wir ein neues Gemüse dazu nehmen, dadurch, dass wir die Direktvermarktung haben, kriegen wir das mit, ob sich die Leute freuen oder eher nicht so. Das heißt, Beliebtheit ist ein Kriterium, da ist ganz vorne dabei die Gurken, Schnittsalat, Tomaten zum Beispiel. Ein anderes Kriterium wäre die Anbauschwierigkeit, also wie schwer ist es für uns im Anbau. Zum Beispiel Salat ist weitestgehend einfach, Karotten braucht man eher Beikrautregulierung gucken. Das heißt, da unterteilen wir auch in leicht, mittel und schwer. Und dann ist noch das andere Kriterium eben Umsatz pro Beetmeter pro Woche, was wir dann über die 3 letzten Jahre errechnet haben, indem wir einfach geschaut haben, was können wir ernten davon, was für einen Preis hat es, wie lange sind die Standzeiten. Und da nehmen wir auch eine Durchschnittsstandzeit von Frühjahr und Sommer und Herbst, weil die dann Salat ist im Frühjahr länger, im Sommer geht er schneller. Und da haben wir so, dass wir dann beim Lauch sind es 1 Euro irgendwie pro Beetmeter pro Woche. Das ist das die nicht lukrativste Kultur, also die ganz unten ist in der Liste. Und ganz oben sind bei uns Schnittsalat und Gurken zum Beispiel. Und danach gehen wir und haben uns auch orientiert direkt von Anfang an eben an Kulturen, die einen guten Ertrag, auch guten Umsatz machen auf dem Beet. Und da einfach geschaut und uns erkundigt, was eben schnell wachsende Kulturen, die beliebt sind auch.
Das heißt also, Rotkohl und Knollensellerie kommt bei euch nicht in die Kiste.
Ja.
Aber das klingt jetzt auch schon so durch, dass ihr eigentlich wahrscheinlich auch so einen laufenden Prozess immer habt, dass ihr immer wieder drauf schaut, dokumentiert und dann für euch so analysiert, kann das so bleiben, sollte das so bleiben, müssen wir Anpassungen machen.
Ja, ja.
Ihr habt nicht am Anfang eurer Gärtnerkarriere dann einmal für euch entschieden, was ihr so machen wollt und was höchstwahrscheinlich lukrativ ist oder nicht. Und so zieht ihr das jetzt durch, sondern ihr schaut immer wieder aufs Neue drauf.
Mhm. Wir haben uns da diese 20 Top-Kulturen einfach rausgesucht von anderen Gärtnern, die sagen, die bringen einfach was und sind leicht im Anbau, sind beliebt. Und machen es jedes Jahr, dass wir 5 neue Kulturen dazunehmen. Und da ist es interessant anzugucken, wie wie schwierig war der Anbau. Zum Beispiel dieses Jahr, was war Lauch, Knoblauch. Wie schwierig ist auch die Ernte? Also, und da bin ich froh, dass unsere Vielzahl an die große Menge an Gemüse leicht im Anbau ist. Und trotzdem auf der anderen Seite nehmen wir auch, nächstes Jahr versuchen wir uns an Spitzkohl, weil das ist doch auch schon gefragt, sage ich mal, also um die Vielfalt in der Kiste auch sozusagen herzustellen oder auch einfach da zu zeigen, was alles im Garten wachsen kann.
Ihr habt dieses Jahr grüne Bohnen probiert. Macht ihr das nochmal?
Ja, es hat Spaß gemacht. Nur die Kommunikation, sage ich mal, könnten wir ein bisschen besser machen. Wir haben die ja unten abgeschnitten, die Bohnen dran gelassen an der Pflanze und jemand hat die Blätter mitgekocht und gegessen. Und das war dann okay. Da haben wir nicht so ein fröhliches Feedback bekommen. Da haben wir gemerkt, wir brauchen noch. Uns war es klar, dass wir die nicht mitessen. Bei anderen ist das nicht so.
Ja, da habe ich schon gedacht, okay, da sind die beiden schon auch radikal, so, wenn sie feststellen, die Ernte nimmt so viel Zeit in Anspruch, da wird dann einfach die Pflanze geerntet und rausgegeben.
Es ist echt so, bei so vielen, also ist was anderes, wenn ich 50 Kisten habe.
Klar.
Also da kann ich das noch machen, bei 250 ist es, wird ein ganzer Erntetag sozusagen nur für eine Kultur gehen. Wir haben nur 2 Erntetage, Mittwoch und Donnerstag, und von dem her brauchen wir da schon, auch wenn es erstmal, es war schon komisch, die so zu ernten, sage ich mal.
Ja. Jetzt würde mich aber, bevor wir noch in die Anbaudetails gehen und in das Controlling und Monitoring sozusagen, doch jetzt nochmal der Umsatz interessieren, den ihr jetzt mit der neuen Fläche gerade macht und den Anteilen und den Läden.
Ich habe jetzt geguckt, also wir machen 50 Euro Umsatz pro Quadratmeter. Also sind wir jetzt bei 120.000, die wir von diesen 2.400 Quadratmetern Fläche, Anbaufläche, und da sind die Beete mit den Wegen, mit den kleinen Wegen dabei. Also das ist sozusagen, was wir an Umsatz rauskriegen, und das hat sich so verändert, dass wir im Anfangsjahr hatten wir 40 Euro den Quadratmeter von der Anbaufläche, und dann hat es nochmal einen 10-Euro-Sprung gemacht, als wir sozusagen die Jungpflanzen nicht selbst gemacht haben. Und sind erstaunlicherweise, wir dachten eher, wenn die Fläche auch größer wird, dass dann der Umsatz pro Quadratmeter runtergeht, weil ich dann vielleicht nicht mehr alles ganz so genau Beikrautregulierung und einfach handeln kann. Von dem, ich habe gerade nachgeschaut, also wir sind bei 50 Euro deren Umsatz pro Quadratmeter Anbaufläche. Und ich glaube, also so was ich gehört habe, ist es schon ganz okay, also oder schon ein höherer Wert, so genau, was man rausbekommen kann.
Ja. Das würde ich so unterschreiben. Da habt ihr natürlich dann wahrscheinlich aber auch doppelt bis dreifach Belegungen dann, oder?
Ja, also alle sind doppelt belegt. Jetzt bräuchte ich genau schauen, wie viele dreifach belegt sind. Also auf jeden Fall alle Beete im Tunnel, im Folientunnel, also die 30 Beete, dann kommen 3 Kulturen rein. Und draußen haben wir auch 3 Kulturen pro Beet. Und das eine, ja, was wir haben ja auch überlegt, warum geht es bei uns? Haben wir schon auch überlegt, das könnte auch mitunter das Wetter sein. Also wir sind hier schon auch in einem, die Rheinebene, also schon eine eher wärmere Region, wo das dann auch ganz gut funktioniert mit eben auch mehreren Pflanzungen pro Beet. Ja.
Genau. Da muss ich sagen, dass mir das total auffällt, wenn so Ende Winter ist, Frühjahr, und ich einfach dann so bei Instagram und so schaue, was bei euch schon alles geht, während uns hier dann noch so der Hagel und der Schnee auf den Kopf fällt, wenn wir auf den Beeten arbeiten. Und wenn ihr die ersten Möhren aus der Erde zieht, klar, auch die stehen im Folientunnel, aber trotzdem sind wir, also das macht einen Riesenunterschied, obwohl mein Betrieb jetzt gar nicht so weit von eurem entfernt ist, aber einfach irgendwie in einer anderen Klimazone hier in Deutschland, sind wir definitiv ein paar Wochen hinterher.
Ja.
So, was das dann über das Jahr in der Saison noch für Unterschiede macht, weiß ich nicht. Aber ich habe mich anfangs schon gefragt, wie könnt ihr Anfang April anfangen, wenn es bei uns im Mai noch schneit, so, mitten in Deutschland. Aber klar, das ist natürlich auch ein großer Unterschied. Ich würde aber nicht sagen, dass das ein Argument dafür ist, warum ihr es schafft, in der Saison 250 Kisten zu machen. Ja. Also für den Gesamtumsatz sicherlich schon, dass ihr so früh anfangen könnt, dass bei euch hat manche Kulturen vielleicht auch einfach im Frühjahr einen stabileren und sichereren Start bekommen, wo die bei uns eher noch so ein Schockprogramm haben. Aber das liegt schon sehr krass an euren ganzen, an euren Prozessen, an eurer Arbeit und an dem, wie ihr den Betrieb aufgebaut habt, dass ihr es halt in der Saison schafft, so viel, so viel, nicht so viel umzusetzen, sondern so viel zu erreichen, so viel Gemüse aus der Erde zu bekommen.
Es macht richtig Spaß. Also wir erzählen dieses Jahr die Kilos, die aus der Erde rauskommen. Also wir sind, unser Ziel sind 15 Tonnen, also die wir von der Fläche an Gemüse rausholen, sind gerade bei 10,5. Also es sieht gut aus, dass wir das auch erreichen. Und für mich jede Woche auch eine Freude zu sehen, was da alles auch an Lebensmittel einfach von dieser kleinen Fläche rausgeht. Es ist aufwendig, ein bisschen dieses Monitoring, das aufzuzeichnen noch, zu wiegen, zu gucken, was wir geerntet haben. Aber es macht Riesenspaß zu sehen, auch eben, was von der Fläche alles auch an Gemüse runtergeht.
Wenn man sich dann klar macht, dass ein großer Teil von den 15 Tonnen wahrscheinlich Schnittsalat ist, ist umso beeindruckender.
Ja.
Also nur keine Kartoffeln oder Lagermöhren oder so, ne?
Ja. Genau. Ein Punkt vielleicht, der interessant sein könnte, bei uns war es echt die Limitation, sag ich mal, also was uns geholfen hat, von der Fläche, sag ich mal, also unser Ding war sozusagen von der Fläche das meiste rauszuholen, weil wir nicht mehr Fläche bekommen haben. Also am Anfang diese 500 Quadratmeter, das war schon gut, dass wir die bekommen haben vom Vorgänger Landwirt, der uns das verpachtet hat. Und wir haben dann sozusagen jedes Jahr nochmal gefragt, können wir noch ein bisschen mehr haben? Und so sind es dann 1200 geworden, Quadratmeter, die wir dann zu zweit hatten, und dann 1800. Und das hat uns sehr geholfen, oder zu sagen, okay, wir brauchen gucken, dass die Kisten voll sind. Und das geht halt nicht nur, wenn ich in meinen ersten Jahren, sage ich mal, langstehende Kulturen anbaue. Oder es geht nicht, wenn ich so eine Vielzahl an Gemüsekisten dann machen möchte. Und von dem her, dieses limitierenden Platz, das im Nachhinein hat uns sehr geholfen, sozusagen mit dem, was da ist, auch zu gucken. Und wenn eine Kultur nicht ganz aufgeht, sage ich mal, das fällt mir nicht leicht, Karotten, wenn die nur 40% aufgegangen sind, das Beet nochmal wegzumachen. Also ich tilfe dann drüber und dann nochmal neu auszusehen nach 2 Wochen, weil ich wirklich der Platz ganz als wertvoll dann, also auch ansehe, damit es eben für alle genug Gemüse dann auch gibt. Ja.
Also ihr habt euch da aus der Not heraus, aber das hört man ja immer wieder, dass die Not erfinderisch macht, beziehungsweise wenn man nicht aus der Fülle schöpfen kann, dass man dann kreativ wird und eben noch mehr die Schrauben dreht. Hattet ihr dann quasi einen Zielumsatz, wo ihr gesagt habt, okay, wir brauchen so und so viel Geld, damit wir davon leben können, und deshalb muss dann so viel von der Fläche kommen?
Super, hast du sehr schön gesagt, ja. So war es. Also wir haben jedes Jahr, wenn wir gestartet haben, haben wir uns gefragt, was möchten wir verdienen? Das war die erste Frage, und alles andere hat danach sozusagen, ist danach gefolgt. Die Fläche konnte ich nicht verändern, die war vorgegeben, und dann hieß es einfach, okay, das, was ich sozusagen verdienen möchte, brauche ich von der Fläche dann auch erwirtschaften. Und da haben wir dann schon eben geguckt, dann auch zusätzliche Absatzmärkte, Hofläden, Schnitzsalat, und dann eben, ja, weil das sozusagen unser, viele Leute sagen, Landwirtschaft oder klein, eben Market Garden oder dieses es braucht immer größer werden, dass es sich lohnt, rentiert, dass man gut davon leben kann. Und das war für mich so eins. Es geht sicher auch auf kleiner Fläche, genau. So ein kleiner Ansporn. Und deswegen jedes Jahr starten wir mit, was möchten wir verdienen? Vielleicht ist interessant, bei mir war es am Anfang eben diese 700 Euro, die ich als BAföG sowieso bekommen habe, sag ich mal, als ich studiert habe. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt auch noch ein bisschen was im Garten mache, möchte ich das dann auch gleich verdienen. Das war so mein Ansporn. Und von dem jedes Jahr haben wir das dann uns weiter überlegt und ausgebaut. Genau. Ja, ja.
Voll gut. Ja, also das finde ich eben, ich glaube, das machen viele nicht, sich diese Gedanken, okay, was will ich, sondern starten einfach mal los. Und dann kann es auch schnell sein, dass man sich verzettelt. Ja. Indirekt haben wir ja jetzt quasi auch die Frage, weil das ist auch die klassische Frage, ja, wie viel Quadratmeter schafft denn eine Person, beziehungsweise wie viel Arbeitskraft, viele kommen ja hier, ich habe jetzt 2000 Quadratmeter, wie viel Arbeitskraft brauche ich dafür, haben wir jetzt indirekt ja auch schon beantwortet. Und zwar jetzt speziell für euer System, wenn ich es jetzt richtig habe, seid ihr ja deutlich unter 1000 Quadratmeter pro Vollzeitkraft.
Anbaufläche, also nur ja. Beetfläche. Also wir sind dann bei 750 Quadratmeter Beetfläche pro Person. Ja.
Genau. Das heißt, da wären wir dann knapp über 1000 quasi Gesamtfläche.
1200, ja. Ja.
Okay, ja, das ist auch spannend. Weil
dafür ist sicher noch relevant, aber auch, dass ihr die Jungpflanzenanzucht, hast du schon mal gesagt, die habt ihr jetzt komplett aus eurer Tätigkeit erstmal rausgenommen. Also Jungpflanzen kauft ihr komplett zu und ja. zieht keine Jungpflanzen mehr vor und sät auch nur 2-3 Kulturen dann in der Direktsaat aus. Also ja. fast alles wird als Jungpflanzen gekauft, auch sowas wie rote Beete, Spinat, Feldsalat ja. und so.
Genau.
Also das ist ja für die Frage, wie viel Fläche kann man schaffen, ja auch eine relevante Größe, ja. wenn man die Jungpflanzenanzucht eben selbst managen muss, geht natürlich da eine Menge Zeit rein, die man dann letzten Endes weniger auf der Fläche hat. Ne? Mhm. Ich fände jetzt von eurem Arbeitseinsatz her noch interessant, wenn du sagst, ihr macht 40-Stunden-Woche oder plant sogar 35-Stunden-Woche, rechnest du dann damit, dass ihr in der Hauptsaison vielleicht trotzdem 50-60-Stunden-Wochen habt und dafür vielleicht am Anfang und am Ende weniger und ist dann so 35 Stunden das Mittel? Oder ist das schon so, dass ihr versucht, jede Woche damit zu beenden, dass ihr 35 Stunden auf dem Tacho habt?
Ja, ist eine gute Frage, weil wir haben auch, sag ich mal, das macht's auch, also damit wir das so gut hinkriegen, sag ich mal, braucht's, oder bei uns merken wir haben alle 2 Wochen einen Peak und dann auf die nächste Woche ein Rest, also ein Ausruhen, weil wir alle 2 Wochen Jungpflanzen bekommen. Das heißt, mir ist schon bewusst, dass ich sage, die eine Woche, wo Jungpflanzen sind, habe ich vielleicht 5-10 Stunden einfach, wo ich dann zum Beispiel 45 Stunden, wo ich dann nochmal die Pflanzung habe, aber in der nächsten Woche fällt die mir weg. Und wenn ich rechne 35 Stunden, es schwebt mir vor, eben 20 Stunden Ernte, also 50% der Arbeitszeit ist bei uns Ernte. Wir haben 2 Stunden die Woche, die wir Beikrautregulierung machen. Also das ist schon gut. Und dann 2 Stunden Büro zum Beispiel. Das ist schon gut, was wir auch dieses Jahr aufnehmen. Und letztes Jahr hatten wir eine 40-Stunden-Woche, wo der Betrieb schon gestanden hat. Das war wunderbar. Wären wir dann nicht nochmal umgezogen. Von dem her ist ein Ja und Nein so. Also aber auf deine Frage ist, wir haben immer so Wochen, Sprünge, in eine Woche kommen Jungpflanzen, dann heißt es mehr, also ein paar Stunden mehr Pflanzen und die nächste Woche dann weniger. Genau. Und wir haben vielleicht, wenn es so von Arbeitspeaks interessant ist, wir haben dann eben 2 Peaks in der Saison. Das ist dann, wo Sommerkulturen reinkommen, eben Mai, merken wir, und dann nochmal im August, wo wir dann nochmal für den Herbst richtig viel Pflanzen brauchen. Und das haben wir so rausgezählt, dass wir da auch, es ist schon wahrscheinlich schwierig, jede Woche so diese Konstante zu fahren, eben auch, weil eine Aufgabe dazukommt, das Pflanzen, und die nächste Woche wegfällt, genau. Mhm. Ja, ja. Und für uns auch, wir mögen diese Kurven. Also wir haben Wochenkurven. Mittwoch, Donnerstag ist sehr viel bei uns. Donnerstags abends bin ich froh, dass ich schlafen kann, also einfach ins Bett, weil die Ernte ist schon, sag ich mal, anstrengend auch. Und auch dann noch die Gemüseausgabe 3 Stunden. Und auf der ja, das ist so die eine Wochenkurve. Dafür fängt freitags schon ein bisschen Wochenende bei uns an. Und dann eben die Pflanzung und dann noch die Saisonkurven, die dann damit reinwirken. Genau, ja.
Was machst du in den anderen 22 Wochen?
Oh ja, da freue ich mich schon drauf. Also ja, geplant ist jetzt mal ein Auto auszubauen und dann ein bisschen rumzufahren, Urlaub zu machen, sage ich mal, Dezember, Januar, einen Kopf frei kriegen und dann ja, freue ich mich wieder, wenn die Saison neu losstartet. Mitte Februar geht's dann los. Ja, und dann bin ich viel drin, vorm Feuer, Kaminfeuer, ess viele Plätzchen, wenn Weihnachten ist, also genau das ganz Normale so.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass diese Zeit auch die Zeit ist, wo dann eben die ganze Planung passiert und quasi das, die ganze Dokumentation, die ihr ja relativ sorgfältig macht, dann ausgewertet werden will und so weiter. Also dieses Controlling, das man wahrscheinlich unter der Saison mehr so, okay, wir sammeln mal alle Zahlen und wir sammeln mal die ganzen Infos und dann, wie läuft das ab?
Ja, wir versuchen auf jeden Fall einen Anbauplan, also den brauchen wir vorher machen, also zum Thema Planung, also dass das rausgeht und da brauchen wir eben entscheiden, kommt die Kultur neu dazu, machen wir sie nächstes Jahr oder machen wir sie nicht und wir versuchen da echt cool, also wir sind dieses Jahr sehr gut mit Kulturnotizen, weil wir die da einen Block liegen haben beim Mittagessen und wir schreiben dann jedes Mal was auf, dass wir es nicht vergessen, also das ist, ja, ich freue mich sehr jetzt dieses Jahr. Also in den ersten Jahren war es schwierig, weil so viel anderes war, sag ich mal. Da ging es um, hoffentlich habe ich jede Woche genug Gemüse in der Gemüsekiste. Und jetzt wird es so entspannter und dann, ja, ist es schön, auch Sachen aufzuschreiben und die dann auszuwerten eben im Winter, zu gucken, was machen wir anders. Neue Kulturen, neue Sorten, aber auch vom neue Anbaumethoden zum Beispiel, was versuchen wir da aus? Und da gehen wir dann auch die Zahlen durch, sage ich mal. Und ist der Punkt, irgendwann zu sagen, jetzt ist gut, genau. Also wir stellen uns auch vor, irgendwann vielleicht in 10 Jahren auch die Abonnenten wieder runterzufahren. Also auch immer zu gucken, passt es so gerade für mich dieses Jahr? Also wir merken, für uns macht es gerade richtig Freude, so viele Abonnenten auch eben zu haben. Und was wir auch gerne machen, sind sozusagen Einnahmen. Also ich track gerne die Einnahmen, was geht rein und welcher Absatzmarkt. Und das zeige ich mir in Prozent an. Und wenn ich sehe, okay, es ist 1% kommt von diesem Hofladen, der ist sehr weit weg und das macht viel Arbeit, dann lasse ich den auch nächstes Jahr, also mache ich den auch nicht mehr. Also da sind wir auch, wir brauchen nicht, ja, weil wir haben so viele Anfragen, also das ist ja auch schön, so viele möchten auch dieses regionales Gemüse, ob es jetzt Marktschwärmereien ist, Hofläden und da gucken wir schon, was rentiert sich dann auch oder mache ich den Aufwand gerne, dann ist es schön oder möchte ich lieber ein bisschen mehr Freizeit und dafür, ich denke, es findet sich immer, also ob ich jetzt, ja, wir mögen die Abonnenten, dass die kaum fest dabei sind, wir mögen Abonnenten, genau und da ist auch so der Fokus. Also wenn man Zahlen hat, kann man auch überlegen, wo möchte ich mehr meine Energie reinstecken, auch in Bezug auf Werbung. Also möchte ich jetzt mehr Werbung für Abonnenten machen oder mehr für Hofläden oder anderes. Und wir sagen, ja, Abonnenten sind für uns die Top-Sachen. Hofläden auch, weil sie eben Schnittsalat nehmen und dann alles andere hat dann, machen wir, wenn es uns Freude macht. Und auf der anderen Seite, wir trennen uns auch gerne von vor allem Abonnenten auch, die nicht so viel uns erheben, sag ich mal, also die dann, für die das System nicht passt. Und auf der anderen Seite auch andere Absatzmärkte, wo wir merken, das ist nicht, wie wir jetzt das Gemüse anbauen. Genau.
Hm. Ja. Ich finde schön, den Ansatz zu sagen, man muss nicht alles machen, nur weil man es kann.
So. Ja.
Also bloß, weil wir das schaffen, so viele Abonnenten zu bedienen zum Beispiel, muss ich das nicht immer machen. Also quasi für sich immer auch im Blick zu behalten, was man eigentlich auch für Lebensqualitäten verwirklicht sehen will, ne? Und nicht immer man das Maximum aus der eigenen Energie auch rausholen muss, ne? Solange das wirklich Spaß macht, wie du sagst, und einem gut tut und einem eigentlich aufbaut, dann ist es cool. Aber wenn, also ihr habt ja wirklich was aufgebaut jetzt und eine Wirksamkeit und einen Umsatz, bei dem ihr dann auch spielen könnt langfristig und dann auch mal sagen könnt, wir nehmen uns ein bisschen zurück. Habt ihr denn auch mal in eine andere Richtung überlegt, zum Beispiel euch selbst ein bisschen rauszunehmen und dafür zum Beispiel Mitarbeiter in den Garten zu stellen? Also mal so als langfristige Perspektive. Ja. Ne? Also seht ihr euch auf jeden Fall immer im Garten und spielt so ein bisschen eher so mit eurer Arbeitsauslastung? Mhm. Oder wäre es auch eine Option zu sagen, wir nehmen uns mal aus dem Garten raus und lassen das mal andere machen? Gucken denen dann zu und essen Kekse zum Beispiel. Ja.
Das ist sehr typabhängig, denke ich. Also wie man selbst ist. Und bei mir ist schon so, ich mache die Arbeit sehr gerne. Und ich bin noch nicht so, wie sage ich es? Also Mitarbeiter einstellen ist für mich wieder auch mehr Verantwortung ein bisschen. In dem Bereich, dass ich auch gucken brauche, das ist dann auch nochmal. Weil ich für mich, also wenn auch mal, sage ich mal, der Garten irgendwie 2-3 Wochen kein Gemüse hat, ist für mich okay. Also genau, weil ich weiß, ich habe einen Puffer angespart zum Beispiel, dann passt es. Und wenn dann eine andere Person da ist, ist für mich nochmal eine neue Situation, die wir so noch nicht hatten. Also da bräuchten wir uns einstellen und wir machen das sehr gerne, also Sarah und ich zusammen, sage ich mal. Und wir merken schon jetzt, wir machen ja dieses Jahr Kurse, wo dann 2 Wochen jemand da ist, sag ich mal, das ist ja dann auch Einarbeitungszeit und wenn dauernd jemand da wäre, oder okay, wir wären dann nicht da, ne, das wäre vielleicht auch eine Option, aber wenn dauernd jemand dabei ist, ist schon, ich erzähle sehr gerne und dann arbeite ich nicht so schnell und dann ist nochmal, bräuchte man den Betrieb schon anders, sag ich mal, strukturieren und anders aufbauen, so genau, also dann denke ich, wird es bräuchte man andere Wege mit reinfinden. Wäre auf jeden Fall spannend zu probieren. Nur wie gesagt, wir sind auch gerne dann einfach auch zu zweit und arbeiten zu zweit und dann macht Sarah irgendwie was und ich irgendwas und dann ist es bis jetzt, wo wir uns jetzt noch, vielleicht ist nächstes Jahr anders, aber jetzt noch nicht so vorstellen können, jemanden einzustellen.
Genau. Was klingt schon so durch, als habt ihr nicht als langfristiges Ziel, euch aus dem Garten rauszuarbeiten?
Nein, 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 das wäre schade. Ja. Ja. Und die, man ist schon so ein bisschen, sag ich mal, also als Marktgärtner heißt ja auch Herkunft kennen, also kennen, wer dein Gemüse anbaut und dann ist auch nochmal so, viele Leute kommen wegen Gemüse, aber auch wegen uns Gärtnern. Und dann, das ist auch, das wird auch gehen, sag ich mal, wenn die Person länger dabei ist, klar, als Mitarbeiter. Ich sehe es, meine Mama zum Beispiel, die kennen auch die Leute, die das Gemüse abholen und dann, aber dieses soziale, unterhaltende, die Leute sind auch einige, viele Freunde von uns, die einfach kommen und dann auch mit uns erzählen. Genau, das ist auch nochmal so eine Qualität, die ich sehr gerne auch, also wo ich sehr gerne auch präsent und vor Ort da bin, weil ich dann sozusagen auch dafür stehen kann, eben wie es Gemüse ist. Was auch die Leute sozusagen über die Jahre jetzt bekommen haben an Gemüse. Genau.
Ich möchte nochmal einmal zurückkommen, weil ich bewundere diese Disziplin, die ich da raushöre, die ihr an den Tag legt mit der Dokumentation, also mit den Zahlen aufschreiben, weil ich meine, ich kenne es aus meiner Praxiszeit mit, im Winter nimmt man sich allerhand vor und so die ersten paar Wochen klappt es vielleicht auch noch und dann kommt die erste Spitze und macht man es abends dann halt nicht mehr. Jetzt für die Leute, die jetzt neu anfangen oder gerade angefangen haben, welche Zahlen würdest du sagen, sind eigentlich ein Muss, um erfolgreich zu sein und welche sind ein Add-on?
Für uns ist die Prio jede Woche ja aufzuschreiben, was von welchem Absatzmarkt reinkommt an Geld. Also sozusagen, das ist dann, das mache ich auch donnerstags, ich gucke durch, wie viele Abonnenten hatten wir die Woche, was ist, wie viel haben wir dann an die Hofläden verkauft und dann jede Woche weiß ich, so viel ist reingekommen, weil das mir hilft. Ich habe mir ja am Jahresanfang ein Ziel gesetzt und dann hilft es mir, ich rechne dann aus, wie viel Prozent haben wir das Ziel erreicht. Und dann kann ich in der Saison noch sagen, okay, wenn es so weitergeht, wir brauchen noch was Neues, sage ich mal, ins Sortiment mit reinnehmen oder irgendwie gucken. Also ich kann dann noch handeln. Das heißt, das ist für mich eigentlich eine Zahl, wo ich weiß, wenn wir die ungefähr auch gut erreichen, klappt es, was ich mir vorgestellt habe, vom wie viel wir ausgeben dürfen, wie viel wir rein einnehmen können, brauchen. Dann das Add-on ist echt Gewicht, also Gemüse wiegen, weil es reicht auch eine einfache Kulturnotiz, ein Beet Salat hat gefehlt die Woche. Und dann, ja, aber so zu wissen, okay, wie viel Kilo konnte ich jetzt ernten? Also, weil für uns sind die Kilo, wir rechnen nicht mit Kilogramm, sag ich mal, für unsere Abonnenten, wir rechnen mit Bündel. Okay, beim Salat ist schon wichtig, wie viel Kilo wir geerntet haben, da wissen wir, wie viel Beete wir brauchen. Aber letztendlich zu wissen, wie viel Kilo ich Karotten nicht von dem Beet ernte, ich finde es wichtiger, wie viel Bündel. Also das ist eine Einheit, die ich so einschreiben würde, dass ich auch jede Woche gucke, von den Beeten her, vom Gemüse her, was zu viel Gemüse ist eine sehr wichtige Info, weil es ist auch mehr Arbeit für mich. Und zu wenig Gemüse, weil dann brauche ich nächstes Jahr da was ändern, damit es reicht für das, was ich mir vorgestellt habe. Also doch kein Add-on, was ich zuerst vielleicht dachte, ja. Und ansonsten andere Zahlen, ja, Time-Tracking, also wie lange brauche ich für eine Aufgabe, Markierwalze, 45 Sekunden für ein Beet zum Beispiel sowas oder 6 Minuten dauert das Wassereinlaufen bei uns im Bottich. Das sind Sachen, die ich mal gestoppt habe, auch mehrmals, um so ein Gefühl zu kriegen. Was ich cool finde, sind so 20 Minuten für ein Beet Salat, 4 oder 5 reich, zum Beispiel Asiasalat, die Kulturen auslegen, Pflanzen auslegen und auch Pflanzen zu zweit. Also das ist für uns so ein Wert, wo wir merken, wir versuchen arbeiten in eben nicht, dass die, also wiederholende Arbeiten, dass die uns nicht länger als 20 Minuten kosten, weil nach 20 Minuten, also wir wissen, wenn wir eine Arbeit anfangen, haben wir viel Energie und wenn wir die letzten 3 Meter vom Beet sehen, haben wir nochmal richtig Energie, weil das Beet dann fertig ist und wir möchten möglichst wenig in der Zeit dazwischen verbringen, weil es dann von der Arbeit runtergeht, also von dem, wie wir arbeiten.
Das ist ganz cool, das heißt, ihr habt also wirklich verschiedene der wiederkehrenden Tätigkeiten für euch auch mal gestoppt.
Ja.
Und sicherlich nicht nur gestoppt, sondern dann auch überlegt, wenn diese Tätigkeit jetzt so und so viele Minuten dauert, muss die so viele Minuten dauern oder könnte die nicht auch ein bisschen weniger Minuten dauern? Und was braucht es dafür, um das schneller zu machen?
Ja.
Also ich stelle mir vor, bei eurer Größe einfach und auch bei der Verpflichtung, die ihr damit eingegangen seid, jede Woche 250 Kisten vollkriegen zu müssen, ist ja was anderes, als wenn ich auf den Wochenmarkt fahre, wenn dann mal ein bisschen weniger da liegt, ist nicht so dramatisch, sondern man ist ja da auch so in der Bringschuld jede Woche aufs Neue. Und ich denke, wenn man das nicht abschätzen kann, auch wie lange bestimmte Ernte dauert, wie lange bestimmte Arbeiten dauert, bei der Menge an Kisten, die man dann jede Woche halt vollkriegen muss, dann kann einem das schon mal ziemlich schnell um die Ohren fliegen, wenn man eben nicht weiß, wie lange das dauert und sich dann da vielleicht höllisch unterschätzt.
Ja.
Also finde ich sehr, sehr cool. Das heißt, ihr habt es gestoppt und dann für euch analysiert und vermutlich wirklich gut drauf geschaut, wie kann man es vielleicht noch schneller machen.
Und es ist auch echt was Psychologisches oder einfach, wir nehmen uns vor, jetzt starten wir. Und dann ist eine ganz andere Energie da, weil wir auch wissen, es hört auf. Also sage ich mal, wir manchmal, wenn wir nicht wissen, wie lange eine Aufgabe dauert, also wenn wir eine neue Aufgabe machen, zum Beispiel Tomaten abräumen, wenn eine neue Kultur reinkommt, das ist schon was länger dauert. Aber dann sagen wir, okay, manchmal sieht man die Arbeit und denkt, es ist so viel zu tun. Das stimmt ja dann auch. Also bei größeren Aufgaben. Und dann wir haben so eine, wie heißt es, eine Eieruhr. Wir haben eine Eieruhr und die stellen wir auf 20 Minuten und dann fangen wir einfach mal an. Und nach 20 Minuten hören wir auf und gucken uns das an und schätzen ab, okay, so lang könnte es uns dauern und wir rechnen gerne in Viertel oder Halb. Also wir jubeln jedes Mal, wenn wir, ich rufe dann Halbzeit zum Beispiel oder so, wenn die Hälfte geerntet ist. Und so diese großen, also auch, wir empfehlen nicht zu große Beete, zu lange Beete. Also wir haben lieber kürzere Beete, auch von den Bündeln her. Wir bündeln nicht 250 Bund zum Beispiel, sondern wir machen dann immer 30er Bündel. Das ist dann eine Einheit und von denen dann eben, wie viel, 30 mal 7? Und dann nochmal 10 Bund dazu. Das wirkt ganz anders. Also diese großen, wenn man denkt, das ist so viel, die brechen wir runter in kleine Einheiten. Genau.
Also Pomodoro-Technik, ne? Also
genau, ja.
Tomaten-Eieruhr, einfach 15 oder 20 Minuten. Genau, da ist man dann motiviert. Ja, und dann macht man einen kurzen Cut, kurze Pause und startet dann eine neue Zeiteinheit. So, ja. Ja, gut.
Ja. Wir machen das nicht immer. Also ich sag mal auch, manchmal braucht man auch einfach so. Also man braucht auch auf sich selbst achten. Also gucken, wann setzt mich zu sehr unter Stress oder wann macht's mir Spaß. Und und von dem her die meiste Zeit gucken, also hilft es auch rauszufinden, wie lang eben eine Aufgabe braucht. Und man ist doch, also ich da gibt's diesen schönen Vergleich eben, dass man lieber nicht den ganzen Tag arbeitet, sondern eben nur diese 8-9 Stunden und dann auch das geschafft kriegt, was man sonst mit einer anderen Konzentration den ganzen Tag schaffen würde. Also das ist doch erstaunlich, wenn man sich auch für sich selbst sagt, es hat ein Ende, ein Anfang und ein Ende. Und dann, ja, oder wir setzen uns dann auch Ziele. Zum Beispiel samstags ist hier 15.30 Uhr, glaube ich, gibt es bei uns im Dorf Kuchenessen. Und wir kriegen samstags morgens so viel geschafft, weil wir uns einfach aufs Kuchenessen freuen. Und dann lassen wir Arbeit liegen und gehen Kuchen essen. Genau. Ja.
Und ihr seid beide ja jetzt quer eingestiegen, wenn ich es richtig weiß. Wie habt ihr, also ne, wie seid ihr zu diesem guten Handwerklichen gekommen? Also seid ihr einfach so motiviert drin, die Dinger selber zu durchdenken und zu sagen, okay, wie kriege ich den Bund noch mit weniger Energie, mit weniger Zeit, ohne mich zu hetzen, gut hin? Oder habt ihr euch da irgendwo abgeschaut?
Ja, wir haben sehr viel abgeschaut, was auch gut ist, sag ich mal. Also wir haben sehr viele Betriebe angeschaut, aber auch jetzt zum Beispiel Kurse gemacht, uns weiterentwickelt, also oder nicht weiterentwickelt, einfach uns Dinge abgeschaut, zum Beispiel Bündeltechniken bei Karotten. Das hat die Frieda uns erklärt oder gezeigt, wie sie das macht, dass es einfacher geht. Häkeltechnik bei Fliesen. Also wir haben so von jeder Gärtnerei, wo wir waren, da gehen wir dann auch mit großen Augen hin und gucken, wie machen die das. Und wenn man sich so von jedem was pflücken kann oder was mitnehmen kann, hat es uns auch motiviert oder nicht motiviert, hat es uns auch letztendlich geholfen, weil wenn ich eine Technik weiß, die wir vielleicht, okay, Karotten haben wir 20 mal in der Gemüsekiste, 250 Bund mal 20, also das ist eine enorme Zeitersparnis bei so kleinen Bewegungen oder kleinen Techniken, die uns im Gärtnerleben das einfacher machen. Ja.
Das finde ich schön, dass du das auch nochmal betonst, weil oft ist so dieses Heißgefühl kommt immer so an, wie wenn man, ja, also dann ist es gehetzter und irgendwie so irgendwie, als ob es was Böses wäre. Aber eigentlich geht's ja darum, ihr habt euch Ziele gesetzt und die könnt ihr nur erreichen, wenn ihr euch selbst quasi optimiert und eigentlich mit weniger Energie, mit weniger Zeit das Gleiche erreicht.
Ja.
Und mir macht ihr optimiert die ganzen Geschichten ja am Ende geht ihr zufriedener dabei raus, weil der Tag strukturierter war, weil ihr vielleicht weil ihr selbst zufriedener wart, weil die Ernte so gut geklappt hat zum Beispiel und ihr dann nicht einfach ewig drangehangen habt. Mhm. sondern ihr euch Ziele setzen konntet. Also das möchten wir in der Zeit schaffen und ihr habt es dann geschafft.
Ja, ja. Und es gibt Leute, die möchten den ganzen Tag im Garten sein. Ich bin nicht so, also ich finde es schön, wenn ich dort bin. Also es ist meine Arbeit, aber ich möchte jetzt nicht nur arbeiten, also sage ich mal. Und es gibt Betriebe, die haben wir angeschaut, die sind so in ihrer Arbeit aufgegangen, morgens 5:30 bis abends 10:00. Und wir haben gesagt, wir möchten fokussiert eben arbeiten, diese Handgriffe auch mit einfließen lassen, dass wir danach auch noch andere Sachen nachgehen können.
Genau. Ja. Was da ganz spannend so durchkommt, das ist ein Thema, da habe ich mit Urs jetzt die Tage drüber gesprochen. Wenn jetzt Quereinsteiger oder Menschen, die vielleicht auch erst in der Planung und der Überlegung sind, einen Market Garden zu gründen, wenn es für die darum geht, zu überlegen, ist das wirklich wirtschaftlich? Kann ich wirklich davon leben? Und sie haben vielleicht das erste Jahr hinter sich und sagen so, ja, es klappt und es kommt was rein, aber es müsste noch ein bisschen mehr gehen. Dann liegt es irgendwie so nahe zu sagen, okay, ich muss also irgendwie einfach noch ein paar mehr Kisten schaffen. Ich muss noch ein bisschen mehr Gemüse machen. Vielleicht mache ich die Fläche noch ein bisschen größer und irgendwie muss ich es hinbekommen, im nächsten Jahr ein paar Gemüsekisten mehr zu verkaufen. Aber letzten Endes wird dann der Stundenlohn nicht mehr, sondern ich keule einfach nur noch mehr Zeit auf der Fläche. Und dann ist so die Frage, wie nachhaltig ist das? Wie lange schaffe ich das denn? Und was ihr ja macht, ist tatsächlich immer wieder daran zu feilen und zu feilen, im Grunde genommen auch euren Stundenlohn ja anzuheben dadurch, indem ihr eben mehr schafft, aber in der gleichen Zeit. Und am Ende sogar mit mehr Zufriedenheit noch, weil ihr euch eben nicht kaputt rackert, sondern auch Pause machen könnt und zwischendurch so eure kleinen Erfolge feiern könnt, wenn ein Beet abgearbeitet ist.
Ja.
Und das ist ja, da sind ja die Stellschrauben, die eigentlich viel erstrebenswerter sind, als nur zu gucken, wie mache ich vielleicht noch mehr Arbeit, um besser davon leben zu können.
Und ich kenne das von früher, von mir in der Schule. Also wenn ich ein Projekt, irgendwie eine Hausarbeit hatte und Schreiben brauchte und habe dafür 3 Wochen Zeit bekommen, habe ich meistens in den letzten 2 Tagen was gemacht, sag ich mal. Und von dem auch, wir merken uns auch zu spielen mit der Zeit und sagen, okay, was kriege ich, stellen wir eine Stunde und was kriegen wir da hin? Also das, wir haben so ein Spielen damit gefunden, sag ich mal. Also wie du gesagt hast, nicht, dass wir gestresst sind, sondern uns macht es richtig Spaß, dann auch zu gucken, was ist möglich. Und auf der anderen Seite, denke ich, können wir das nur machen, weil wir dann auch Ruhepausen haben. Und genau, weil dauernd unter Stress und dauernd unter dieser Effizienz, also wir sehen Effizienz schon in kurzen Einheiten und auch Zeiten und für eine gute Effizienz oder auch, man ist ja dann auch ein bisschen hochgefahren von dem, wie man erntet und wie sage ich es mal, also der Körper braucht auch Pausen, damit er dieses schafft. Also das, weil auch für uns ist nicht möglich, durchgehend voll Peak, also Vollgas zu geben. Und wir sehen dann eben Effizienz oder diese Einheiten brauchen auch dann Phasen der Erholung. Eben körperlich, aber auch mental, dass man mal abschaltet und wir kriegen das eben hin. Sonntags sind wir nicht im Garten. Ja, sowas. Ja.
Also lieber mal Sprints und dann ist man aber am Ziel und kann sich da dann wirklich abschalten und sagen, okay, jetzt muss ich nichts mehr mit Laufen denken, statt ich laufe einfach einen unendlichen Marathon, der nie aufhört. Oh, <jo.
lacht> Ja. Was würdest du denn jemandem empfehlen, der vielleicht als Quereinsteiger auch gestartet hat und in den ersten 1-2 Jahren durch den Tag gerannt ist, um irgendwie, hattest du auch mal so gesagt, erstmal einfach nur zuzusehen, irgendwie die Gemüsekisten vollzukriegen. Und jetzt in der Situation steht, so dass es alles ganz gut läuft. Wie würdest du empfehlen, was sind so die Punkte, wo drauf schauen, um's ein bisschen runter zu bekommen, um die Effizienz, das ist halt so ein Wort, das steigt erstmal ab, um's effizienter zu bekommen, um nicht so in diese Wachstumsfalle zu kommen, dass man sagt, okay, ich mache jetzt halt mehr Kisten und so, sondern was würdest du denn sagen? Also wie kann man das vielleicht auch in den Alltag integrieren, auf bestimmte Sachen draufzuschauen und die immer mal wieder zu durchdenken und sich zu hinterfragen, ob es nicht vielleicht besser geht.
Ja, ja. Also da helfen einfache Mittel wie ein Whiteboard zum Beispiel oder ein Ordner auf dem Handy. Also bei uns heißt dann Verbesserungsideen und die direkt aufzuschreiben. Also wenn ich bei der Ernte bin und mir fällt irgendwas ein, wie ich was vielleicht die Kiste ein bisschen dahin stellen könnte oder irgendeine Sache, dann schreibe ich die erstmal direkt auf, dass sie nicht weg ist. Und dann habe ich auch sozusagen am Samstags dann auch eine Zeit, wo ich dann auch durch oder nachdenke einfach, was war die Woche und wo habe ich vielleicht mehr Zeit mit einer Aufgabe verbracht, die jetzt nicht so viel, sage ich mal, also für uns sind die Top-Aufgaben Ernte, sage ich mal. Und wenn ich merke, ich bin 30% meiner Arbeit am Beikraut regulieren, dann ist auch die Frage so, also möchte ich da bleiben bei so viel Zeit oder wenn ich eben mehr vom Garten eben auch rausholen möchte, dass ich da schaue, was für eine Technik oder kann ich da einsetzen, dass ich da weniger Zeit mitbrauche. Und so Sachen aufzuschreiben, wo Standorte von Geräten, das fand ich immer schön, also dass die Waage, es sind Basics, also dass die Waage dort ist, wo auch abgepackt wird und ich nicht jedes Mal irgendwie eine Leiter hoch, eine Tür aufmachen brauche, bis ich mir die Sachen hole. Und ich merke jede Woche auch bei uns, wir können noch Sachen besser hinstellen, also dort, wo sie auch gebraucht werden. Und dann auch, wir machen gerne Investitionen, die uns Zeit sparen. Also wir geben auch gern Geld aus. Also sozusagen, auch wenn es mir jede Woche hilft, dann gebe ich es eigentlich gern aus, sage ich mal, von wie oft etwas genutzt wird, ob es jetzt ein Gerät ist. Und von dem mir halt auch nicht zu scheuen. Klar, am Anfang ist das Budget, bei uns war es sehr knapp, was man da hat zum Investieren. Aber da zu schauen einfach, welche Arbeit geht vielleicht ein bisschen einfacher. Und dann auch eben Tipps, Vernetzung, also eben zu gucken, wie machen es andere Marktgärtner und auch dann mehr in seine Fähigkeiten investieren, zu gucken, Handgriffe, meine Güte, wir machen so viel mit den Händen. Ich bin jedes Mal erstaunt, also was die auch alles mitmachen. ich bin sehr dankbar, dass wir Hände haben und dass wir mit denen so viel unterschiedliche Arbeit machen können. Genau, ja, ja.
Ich meine, das ist ja, Market Garden ist ja Handarbeit.
Ja.
Das ist sehr schön gesagt. Und es ist eben faszinierend, was die Hand auch alles kann und wie flexibel sie ist. Und ich denke, das ist auch ein Erfolgsrezept von dem Market Gardening, dass wir diese saugeilen, flexiblen Hände haben. Aber eben, wie du sagst, dazu müssen wir extrem gut drauf schauen, wie wir sie einsetzen und wie die Handgriffe sitzen.
Ja.
Was ich jetzt bei dir rausgehört habe, ist, es gibt wirklich Zeiten, wo reflektiert wird, und zwar jede Woche über das, was die Woche passiert ist, wo die Notizen durchgegangen werden, nochmal ergänzt und so weiter.
Ja, ja. Und einfach, weil man denkt, man, wie mit den Kulturnotizen, man denkt, man hat's im Kopf und dann eine Stunde später wusste man, da war was. Und das von dem her, ob es jetzt ein Handy-Notiz ist oder ein Whiteboard, wir schreiben gerne Sachen direkt auf, dass wir es nicht vergessen. Ja,
ja, das ist, glaube ich, eben auch eine Disziplinfrage, dann am Schluss wieder es zu tun und eben den Wert darin auch zu sehen. Zu sagen, okay, da habe ich jetzt 2 Stunden jede Woche, in denen fühlt es sich nicht so an, als ob ich was Produktives tue, weil ich jetzt nicht noch ein Beet gepflanzt habe, das jetzt vielleicht eigentlich noch gepflanzt gehört, aber dafür pflanze ich dann vielleicht in 2, 3 Wochen oder in einem halben Jahr das Beet noch easy mit, weil ich mir Gedanken gemacht habe.
Mhm. Und ich glaube, es könnte auch so ein bisschen abschrecken bei einigen Sachen, die einen in dem langen, also auf Dauer sozusagen Zeit einsparen. Also wir sagen gern, manche Dinge brauchen 2 Stunden aufbauen zum Beispiel oder die brauchen 3 Stunden, dass ich die irgendwie, ich habe jetzt kein passendes Beispiel, aber dass ich zum Beispiel irgendwie was baue, wo ich was reinstelle zum Beispiel, das braucht 3 Stunden, aber es spart mir jede Woche 5 Minuten Arbeitsweg. Und ich glaube, da wenn man eh nicht die Zeit hat oder ist es schwierig, dann oder wir nehmen uns die Zeit, genau, weil ich sehe dann im Langen errechnet sich das sehr gut. Also genau. Mhm.
Ja. Und da sind wir vielleicht wieder ganz am Anfang, wo du gesagt hast, fangt kleiner an, als ihr denkt. Ja, damit man gar nicht erst in diese Abwärtsspirale kommt, wo man eben keine Zeit mehr hat, die Sachen zu bauen, zurückzudenken.
Ich fand ganz, ganz spannend den Punkt. Urs hat es eben nochmal gesagt, was das für einen Wert hat, die Zeit. Und da bin ich auch in meiner eigenen Reflexion dann, dass ich merke, in den ersten Jahren hatte ich überhaupt keine Zeit, weil es dann nur darum ging, es irgendwie alles hinzubekommen. Das waren auch dann persönliche Themen noch mit neben der Arbeit gestartet und mit Kind und so. Aber da, wenn man die Zeit nicht hat und oder sich nicht nimmt, dann macht man das halt immer einfach irgendwie und merkt erstmal selbst gar nicht, wie ineffektiv das vielleicht ist oder auch schlichtweg wie doof, weil es viel einfacher möglich wäre. Und es ist viel einfacher halt auch eben wieder nicht vor dem großen Begriff der Effizienz, sondern eben auch, wenn man es einfacher machen kann, dann geht man am Ende des Tages auch einfach zufriedener nach Hause. Ne? Mhm, ja. Ich bin ja fast ein bisschen enttäuscht, dass du jetzt nicht das Geheimrezept verraten hast. Das Weiherhöfer Geheimrezept mit 250 Kisten. Aber ich muss sagen, also wirklich auch aus meiner eigenen Erfahrung, das Geheimrezept ist wahrscheinlich tatsächlich, wie Urs das eben gesagt hat, auch sich bewusst sein, was es für einen Wert darstellt. Also sich den Luxus auch zu gönnen, zu sagen, ich nehme mir die Zeit, die ja auch gleichbedeutend ist, auch mit geistiger Kapazität, mit Raum, so in der bestimmte Gedanken auch erstmal so aufpoppen können. Denn wenn ich nur funktioniere, dann gibt es den Platz dafür einfach nicht. Mhm. Ja, und mit ausreichend geistigem Raum mal so drauf zu schauen und alles, was dann kommt, da sein zu lassen und das dann aufzuschreiben, so, damit man es nicht vergisst. Das klingt auch wie viele Sachen, so erstmal ganz einfach, aber wer macht's am Ende wirklich? Mhm. Ja, und was steckt da für ein Potenzial drin? Ja, nehme ich für mich auf jeden Fall auch mit.
Und auf die Frage, wer macht's denn wirklich? Die erfolgreichen Betriebe machen's. Mhm. Es heißt nicht, dass man nicht auch anders erfolgreich sein kann, aber also ich kenne es auch nicht nur im Market Garden Bereich, sondern auch die anderen erfolgreichen Gärtnereien, also wirklich große auch, die machen viel davon, genau in dem Bereich.
Weil es naheliegend ist, bei großen Betrieben wahrscheinlich auch die Mitarbeiter haben, die Gehälter bezahlen und wo, da müssen viele Prozesse lean sein, da muss klar sein, wo liegt jedes Werkzeug und so weiter, sonst würden so Betriebe in der Größe überhaupt nicht funktionieren können. Aber genau all das kann man sich eben auch als ein-, zwei-Personen-Betrieb schon abschauen und umsetzen. Ja. Wo man halt so ganz, ganz leicht so 5 Stunden Radieschen ernten kann und sagt, der Tag ist ja, es dauert noch lange, bis die Sonne untergeht. Ne? Aber auch da macht es halt eben schon Sinn, drauf zu schauen und zu überlegen, wie geht's besser. Oder wie geht's einfacher? Ne? Besser ist immer so, ne, es geht ja nicht um Qualität so, sondern es geht am Ende ja um einen effektiven Einsatz der eigenen Energie, der eigenen Kraft und der eigenen Lust auch an der Arbeit. Ja. Und die nicht zu verbraten, unnötig.
Und du sprichst an, also ich hab mir auch aufgeschrieben, das Wort einfacher. Also das kam jetzt auch und das ist echt sehr wichtig, das Wort. Weil wenn ich bei uns, oder wir merken es nicht so, nur als jetzt, wenn andere zu uns kommen, die sagen schon, ihr macht euch das schon einfach. Also sage ich, dass wir nur eine Kistengröße haben, auch eine Düngung für alle Pflanzen, einfache Pflanzabstände zum Beispiel, also wo wir geguckt haben. Und je mehr ich so eine Einfachheit ins in den Garten reinbringe, denke ich, dann läuft es auch einfacher. Genau. Ja, ja.
Wir hatten einen Podcast mit Wolfgang Palme, der das auch mehrmals betont und der hat ein paar Mal so darauf hingewiesen, wie er sich eigentlich wünscht, dass die Landwirtschaften ein bisschen zurück zu einer natürlichen Einfachheit findet. Und er hat halt immer wieder darauf hingewiesen, Perfektion ist nicht immer mehr hinzuzufügen, maximal viel hinzuzufügen, sondern Perfektion ist eben dann, wenn man nichts mehr wegnehmen kann. So, also die Reduktion aufs Wesentliche und es so einfach wie möglich zu machen, so das ist wahre Perfektion. Und das ist auch die große Herausforderung. So hinzufügen und mehr machen, so das fällt erstmal recht leicht. Aber zu überlegen, was kann ich reduzieren, so was kann ich weglassen, damit es eben noch einfacher geht, ist sicherlich eine Herausforderung. Und so wie das jetzt, ja, so wie es durchklingt und auch offensichtlich ist bei all den ganzen Sachen, die ihr so zeigt und teilt, macht ihr das schon ziemlich gut und einfach. Ja, schön. Also es klingt ja fast so ein bisschen abwertend, ne? Wenn man sagt, ihr macht es euch aber ziemlich einfach. So, ich find's das gut. Ist ja. Aber im Grunde genommen ist das ja das größte Lob, was man aussprechen kann.
Ja, leider ist es in unserer Kultur eben eigentlich ein Schimpfwort, ne? Du machst es dir schon einfach.
Ja, oder da schwingt dann so ein Neid mit oder sowas, ne? So, weil mein Leben ist so schwer und ihr, ne, wenn so wie ihr, könnte ich es auch. Aber ist eben nicht so.
Hatte ich dich gerade vorhin richtig verstanden oder war das einfach nur so eine Zahl in den Raum geworfen von 2 Stunden Bike-Route-Management die Woche?
Ja, das ist schon, wenn es viel ist. Okay, wow. Also es geht richtig ab. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Wir sind mit der neuen Fläche so weit wie nach 3 Jahren mit der alten vom Thema Beikrautdruck. Umgekehrt gesprochen, ist sehr wenig Beikrautdruck da. Und das, wir kriegen schon manchmal schwierig gemacht, im Sinne von, wir haben dieses Jahr Nachbarfeld gehabt mit vielen Disteln. Das heißt, das, was jetzt an Beikraut aufgeht, bei den letzten Aussaaten, Pflanzungen, ist eigentlich nur Samenbeikräuter, die dann vom Nachbarfeld eingeflogen sind. Also kleine Disteln. Und wir rechnen mit 3 Minuten pro Beet Beikrautregulierung zum Beispiel. Einmalig. Und dann wird's geerntet. Und bei der Ernte oder nach der Ernte direkt die Beetvorbereitung, dann kommt eine neue Kultur rein. Wir setzen das Ganze auf 0. Also ja, die 2 Stunden kommen gut hin, sage ich mal, pro Woche.
Also ihr habt dann aber ein No-Dig-System, das heißt mit Kompostmulch oder nicht?
Ah, wir nutzen Tilther. Wir haben ausgerechnet 100 Liter pro Quadratmeter Kompost letztendlich auf die Fläche draufgebracht und erklären es einfach so, dass Boden mit Beikrautpotenzial und Kompost verdünnt das Ganze, je mehr Kompost ich da nehme. Und von dem her, wir haben mit weniger Kompost geplant gehabt, mit dem 10 Millimeter Kompost, den es dann nicht gab, der zwar doppelt so teuer ist, und da haben wir gesagt, okay, wir nehmen die doppelte Menge an 20 Millimeter Grünschnittkompost. Und das hat uns sozusagen dieses Jahr Thema Beikrautregulierung sehr vereinfacht, obwohl es viel geregnet hat, sage ich mal. Es war kein einfaches Beikrautjahr dieses Jahr.
Das heißt dann wahrscheinlich auch, dass ihr das jetzt nicht aufgrund von irgendwie, weil die Fläche da so glücklich ist oder irgendwelche glücklichen Umstände, sondern dass eure Erfahrung euch halt jetzt so weit gebracht habt, dass ihr das Beikraut zum perfekten Zeitpunkt reguliert.
Wir regulieren es einmal 7 bis 10 Tage nach der Pflanzung und dann übernimmt die Kultur. Ausgenommen sind eben Zwiebeln und so langstehende Kulturen, da brauchen wir mehrmals, aber so der Durchschnitt sind eben diese einmal hacken mit der Drahthacke und wir geben vor jeder Pflanzung nochmal 3 Schubkarren Kompost, also 15 Liter pro Beetmeter Kompost nochmal drauf und da merken wir, das ist, ja, wir haben die Arbeit, Schubkarren zu fahren, aber dafür sparen wir uns die Zeit dann bei der Beikrautregulierung.
Ihr flammt aber auch ab.
Ne? Das machen wir nur bei den Karotten im Frühjahr. Wir nutzen es nicht mehr, weil kein Beikraut dann aufgeht. Genau. Auch wenn wir es nicht machen. Also das ist eben 3 Minuten ist schon gut. Also auch Karotten gehen wir einmal mit der Hand durch und dann. Wir sind selbst erstaunt. Also was sozusagen, wir haben einmal Kompost breitflächig auf die Fläche eben eingearbeitet, 20 Zentimeter und dann nochmal oben drauf gegeben. Und das macht's. Eben, wir sind jetzt im ersten Jahr so viel, das war viel Zeit, sag ich mal, letztes Jahr, die wir da Kompost gefahren sind. Dafür haben wir die Zeit dieses Jahr und die kommenden Jahre dann weniger.
Genau. Ich würde aber wirklich sagen, das ist kein Glück. Das liegt nicht an der Fläche und nicht am Kompost, Nein. sondern wahrscheinlich daran, dass ihr das einfach schon so gut drin habt, für euch auch zu wissen, wann, in welchem Stadium, zu welchem Zeitpunkt müssen wir das Unkraut regulieren, so dass es halt nur 3 Minuten dauert. Und ja. 2 Wochen später hättet ihr statt 3 Minuten wahrscheinlich eine halbe Stunde, ne, oder 20 ja. Minuten. Und damit ja. würde euch die Fläche um die Ohren fliegen, weil ihr fangt dann vorne an und am anderen Ende ist es Beikraut dann schon einen halben Meter hoch. Und dann ja. kämmt ihr vorne und hinten nicht mehr zu Rande. Aber ihr habt das, denke ich, einfach sehr gut drin, schon das richtige Timing zu erwischen.
Ja.
Also auch wieder eine Empfehlung.
Absolut. Das stimmt. Ja. Also wir lassen dann auch, also von der Wichtigkeit ist Ernte, an Erntetagen wichtig, und Beikrautregulierung ist bei uns auch sehr wichtig. Also von der Priorität, sage ich mal. Und da ist eben das, was du gesagt hast, Timing ist super wichtig. Also genau in kleinen Stadien das zu erwischen. Und das macht uns so Spaß, dass wir da einfach durchgehen und dann nicht danach so viel Zeit brauchen für.
Aber die notwendige Arbeit, die notwendig ist, um das Beikraut loszuwerden, die wächst dann ja exponentiell. Also wenn man dann den richtigen Zeitpunkt verpasst, dann kommt man nicht mehr hinterher. Wow, aber nichtsdestotrotz, beeindruckend.
Und was wir auch dieses Jahr machen, kennt ihr vielleicht auch schon die 80%-Regel. Oder auch letztes Jahr, wo wir gemerkt haben, ich brauche beim Beikrautregulierung nicht alles erwischen an Beikraut. Da geht's einfach, dass ich, also ihr kennt es vielleicht, wenn ich 4 Reihen Salat habe und zwischen den Reihen habe ich die 20 cm und in der Reihe habe ich die 15 cm Abstand beim Schnittsalat zum Beispiel. Und wir machen so, dass wir nur die 20 cm durchhacken. Und zwar die langen Bahnen. Und die kurzen Bahnen hacken wir gar nicht mehr durch. Und damit kriege ich in sehr kurzer Zeit eben das meiste raus an Beikraut. Aber deswegen machen wir die auch so gerne und zum schnellen Zeitpunkt, anstatt dann alles genau zu machen, also jedes einzelne kleine Beikraut zu erwischen, was zwischen den Reihen ist, was sehr viel Zeit brauchen würde.
Du meinst, die 20%, die da noch stehen, wenn man die jetzt noch rausfuddeln würde, die würden dann 80% der Zeit kosten.
Richtig.
Ja, also Pareto.
Ja. Genau, ja. Sehr gut. Und das fällt am Anfang vielleicht nicht so einfach, weil man so alles ganz genau machen möchte, so. Oder für mich, ich wollte dann, dass alles ganz sauber ist, aber das braucht echt viel, viel Zeit. Und von dem her, dieses Jahr können wir auch leben, genau, dass wir eben diese 80% kriegen vom Beikraut. Und das reicht. Also das ist super zu sehen. Also es beeinträchtigt nicht die Kulturen. Und das ist das Wichtigste für mich, sage ich mal.
Habe ich dich richtig verstanden? Du machst das auch beim Schnittsalat so? Ist es dann nicht beim Schneiden super nervig, wenn die Beikräuter drin sind? Oder werden die gleich mit in den Salat geschnitten?
Interessanterweise die 20%, was übrig bleibt an Beikraut, das wird zugemacht von Blättern. Also das stört mich dann nicht, genau. Ich habe nur gemerkt, ich renne da durch, vielleicht fliegt ein bisschen Erde drauf im guten Zeitpunkt, und wir gießen auch die Jungpflanzen an, dass die schnell zumachen. Also ist schon so, die ersten Tage nach der Pflanzung sind wir sehr nah bei denen, machen auch Handbewässerung. Aber dann machen sie sehr schnell zu. Und für uns ist wichtig, die ersten 4 Tage, dass es der Kultur sehr gut geht, dass sie sozusagen diese Verbindung macht zum Boden. Und dann stört uns letztendlich diese 20%, die sehen wir dann nicht. Also, und wenn, dann sind es vielleicht vereinzelt ein paar Sachen, die ich kurz vorher rausziehen kann. Was uns stört, sind die Disteln. Wenn jemand Disteln braucht, wir haben Disteln.
Genau. Obwohl, was ich ganz beeindruckend finde, und das ist jetzt in jedem Satz von dir so durch, kam so durch. Ich glaube, wenn man mit dir durch den Garten geht und fragt, warum macht ihr das so und so, ich glaube, dass du auf alles eine Antwort hättest. Und das finde ich eben beeindruckend, dass einfach zu spüren, rauszuhören, dass ihr nichts einfach so macht, sondern alles durchdacht habt, oder dass hinter allem eine aktive Entscheidung steht. Und aktive Entscheidung bedeutet ja, ihr habt euch dann sicherlich, ihr habt euch Gedanken gemacht, machen wir das so weiter, gibt es eine Alternative, so was wäre vielleicht die bessere Option? Und letzten Endes habt ihr euch dann entschieden, das auf diese Art und Weise zu machen. Und ich glaube, dass das eher ungewöhnlich ist. So, also wenn ihr ein Erfolgsrezept habt, dann ist es tatsächlich, dass ihr das alles so durchdacht habt. Und das finde ich sehr bewundernswert und ich denke, das ist wahrscheinlich auch so das, was man als Empfehlung einfach weitergeben kann, sich Zeit zu nehmen und ja, einfach drauf zu schauen, auf die eigene Arbeit drauf zu schauen, auf die Fläche drauf zu schauen und nichts einfach nur nachzumachen, nichts einfach nur zu machen, weil es vielleicht irgendwie funktioniert. Also das nehme ich für mich auf jeden Fall als Arbeitsauftrag oder so generell so ein bisschen so als Mindset mit für mich für die nächste Zeit. Bin dir da sehr dankbar für.
Ja.
Ja, und wer nicht nur durchdacht, sondern auch weiter durchdenkt. Es hört ja nicht auf. Also das höre ich zumindest raus. Es geht immer weiter und es ist nicht so, okay, ich habe das jetzt einmal irgendwo gesehen und dann machen wir das jetzt so und die Antwort ist, warum macht ihr das so? Ja, weil wir das so machen, sondern okay, das ist jetzt gerade der Stand und dann denkt man von da aus weiter.
Und ich finde es auch schön, also meine Einstellung ist auch nicht zumachen, also sozusagen auch nicht selbst zumachen, aber auch nicht, wenn andere Leute, also wir haben zum Beispiel Gartenführung und ich finde es immer so schön, dass weil die haben nochmal eine andere Sicht auf das Ganze, wo ich vielleicht drin stecke. Und von dem, wenn auch neue Ideen kommen, ich probiere die gern aus. Und dann stoppe ich die Zeit, genau. Und dann schaue ich mal, ob das so passt. Und von dem her gerne, man findet so. Und das finde ich sehr schön. Also jede Gärtnerei ist anders aufgebaut, hat auch andere Standortbedingungen und so weiter. Sozusagen echt sich zu hinterfragen, warum mache ich die Dinge so? Und andere Sachen vielleicht auch mal ausprobieren und dann eben das zu reflektieren und dann dabei zu bleiben bei einem. Genau, ja.
Du hast gerade gesagt, ihr macht auch Gartenführung. Also ihr seid ja neben dem, dass ihr gärtnert, auch noch ganz schön weiter aktiv. Naja, also ihr habt auch ein bisschen Freiraum, um noch andere Sachen zu machen. Erzähl doch noch mal ein bisschen was über die anderen Projekte.
Ja, Gartenführung kam immer oder haben wir angeboten, weil so viele Leute gefragt haben, ob sie uns besuchen können. Und wir haben gemerkt, ich kann es einer Person erzählen, aber die Fragen sind doch immer dieselben. Ist interessant. Also, du kennst das wahrscheinlich auch. Wes oder Linus, die Fragen kommen schon immer wieder dieselben. Und da ist schön einfach, wenn mehrere Leute gleichzeitig das hören. und wir haben dann eben so ein kleines einfach Garten-Event gemacht, wo man dann 2 Stunden kommt. Es gibt Kuchen zum Abschluss und auch für uns sehr interessant, weil dann kommen Leute aus einem anderen Fachgebiet, zum Beispiel Lehmtecken oder Bäume, wo wir noch nicht so viel Ahnung haben und dann kriegen wir auch immer wieder was zurück von der aus einer Gartenführung raus. Und ansonsten, wir haben Kurse, 2 Wochen Kurse, 3 Tages-Seminare also Wochenendseminare. Eben daraus, weil wir gedacht haben, das wird uns auch helfen, wenn wir starten würden. Genau, ja.
Ja, und ihr habt einen fantastischen Online-Kurs, in dem ihr auch eine ganze Menge von euch abgeguckt und optimierten oder selbst erarbeiteten Handwerkstechniken. Nee, also von all dem, was ihr euch so erarbeitet habt und wie ihr das eben schafft. Also all die Handwerkstechniken zeigt ihr da ja auch. Am Beispiel von Kulturpflegearbeiten und so weiter.
Ja.
Und genau, den Online-Kurs habt ihr noch im Programm. Ansonsten bist du, da seid ihr ja auch noch ganz aktiv und viel dabei, Vorträge zu halten. Und ja, also es ist schön zu sehen, mit welcher Leidenschaft und mit welcher Bereitschaft auch ihr all das, was ihr euch so erarbeitet habt, auch weitergebt.
Das ist essentiell, sage ich mal. Also vom Wissen anderer lernen, das weiterzugeben. Und das hat uns auch am Anfang eben geholfen, dass wir nicht von null starten brauchen und da andocken können auf das, was es gibt sozusagen. Und und immer wieder neu dazu lernen. Und für uns eine gute Abwechslung als im Garten, also als nur im Garten zu sein. Also wir machen das schon auch gerne, sage ich mal. Genau, ja.
Ja. Was ich jetzt schon ein paar Mal gefragt wurde, jetzt in Bezug auf euren Online-Kurs, ja, der ja schon ganz schön umfangreich ist. Ist es nur was, wenn ich jetzt das, ich sag mal, das Weyerhaeuser-System kopieren will, oder kriege ich auch noch was darüber hinaus? Und na, also sag ja uns doch nochmal zwei, drei Sätze, so was erwartet ja mich denn da?
Online-Kurs ist die Idee sozusagen eigentlich schon Weyerhaeuser Gartengemüse. Also Abokisten, wir machen jetzt nicht Marktstand. Also genau, da sind wir keine Spezialisten, sage ich mal. Was man, glaube ich, oder was wir versuchen einfach damit mitzugeben, ein Anbausystem, dass der Anbau, dass ich da weiß für jede Kultur, wie kann ich die sozusagen die Pflanzung machen, die Beikrautregulierung, die Ernte. Und eben, ja, wir haben dann sozusagen, wenn man so das ähnlich macht wie wir, dann auch rauszurechnen zu können, was kann mich erwarten von der Fläche, also an Umsatz, was ich da machen kann. Das ist dann, sag ich mal, ja, für die, die dann auch Quereinsteiger und quereinsteigen wollen und dann schon auch recht, eigentlich auch gut was vom Garten verdienen möchten. Also so ist es auch gedacht. Genau, ja, und wir nehmen neue Kulturen dazu jedes Jahr, sage ich mal. Die wir machen, die nehmen wir auf. Und auch ist viel abhängig vom Feedback der Kursteilnehmer. Also wir nehmen die Videos selbst auf und dann können wir dann auch Videos machen, die dann, sage ich mal, gefragt sind. Was wir jetzt nicht machen können, ist zum Beispiel No Dig. Also so, wenn jemand da Interesse hat, weil wir jetzt da keine Erfahrung erstmal mit drin haben, sag ich mal. Genau.
Ihr habt ja für ja eure, für den Online-Kurs und aber auch für die Seminare bei euch vor Ort, da habt ihr eine extra Webseite, ne?
Genau, ja.
Magst du die Adresse noch sagen für alle, die da Interesse haben?
Wie heißt die? www.marketgarden-weierhof.de.
Okay, da kann man all eure Kursangebote, ja, ob online, ja, oder vor Ort, ja, kann man da Infos,
ja,
zu finden.
Ja, und ich finde es super. Also es hat sich vor kurzem eine Nonne für den Online-Kurs reingeschrieben und jemand aus der Bundeswehr. Also fand ich auch interessant, aus welchen Zweigen die Leute wieder, okay, die Nonnen haben auch ihren Klostergarten, so, das weiß ich, aber so, dass sie wieder zurück auch in den Garten finden. Genau, ja.
Ja. Ophias, ich würde dich eigentlich gerne abschließend würde ich dich gerne fragen, du hast gesagt, dass ihr im Grunde eure Zielgröße erreicht habt. Was sind denn aber, und die habt ihr bestimmt, eure erklärten Ziele für 2022? Was habt ihr euch vorgenommen? Habt ihr euch schon was vorgenommen?
Ach, für 22? Nein. Also
fürs nächste Jahr.
Ja. Wir haben noch nichts vorgenommen, brauche ich echt sagen. Das machen wir eigentlich nach der letzten Gemüseausgabe.
Das ist eure Winteraufgabe dann. So
das mit unsere Plätzchen Winterausgabe. Und so dann. Stimmt, ja. Wir sind auch so in der Saison drin, dass wir jetzt eigentlich für nächstes Jahr, sage ich mal, nichts, ich glaube nicht groß was verändern werden wie dieses Jahr, außer dass wir so für uns in die Richtung Selbstversorgung gehen, sage ich mal. Also dass wir neben dem Gemüseanbau eben nur für uns Obstbäume, Walnussbäume, Esskastanien, also sowas ausprobieren. Das ist so ein Projekt für 2022 und noch wahrscheinlich für längere Jahre, weil das nicht nur nächstes Jahr gibt's nicht die große Obsternte, sag ich mal. Von dem, das ist so was Neues und ansonsten ja eben diese 40-35 Stunden Woche. Denke ich, das ist schon schön, weil wir eben auch noch andere Projekte haben und ich lese auch gerne Bücher, also das sind so Sachen, die ich auch während der Saison machen will und nicht mir sozusagen ja immer nur auf den Winter schieben möchte. Genau, ja.
Ja, sehr schön. Genau, die Zeit ist fortgeschritten, viele spannende Einblicke und auch Also für mich nochmal so ein paar Zahlen irgendwie nochmal eingeordnet. Sehr schön, dass wir mit dir sprechen konnten, dass du dir die Zeit genommen hast, uns an dem teilhaben zu lassen, damit wir und alle, die das jetzt hier hören, vielleicht auch dahin kommen, mehr Zeit zu haben und eben erfolgreich sein können im Market Garden. Vielen Dank dafür an alle, die hier zugehört haben. Vielen Dank fürs Dabeisein. Schaut auf marketgarden.de vorbei. Da gibt es noch weitere Podcasts mit vielen spannenden Gästen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich hier von meiner Seite, euer Urs. Und
ja, ich sage noch ganz kurz Danke auch. Danke Urs, danke auch Fias. Schaut auch unbedingt auf marketgarden-weierhof. Und ja, auch Fias, dir vielen Dank dafür. Ich würde das alles in einem Satz zusammenfassen und sagen, mir macht das so viel Mut und ich glaube vielen auch einfach zu hören, dass man die Stellschrauben selbst in der Hand hat. Dass es am Ende nicht darum geht, ob man nur überleben kann, wenn man den Gemüsepreis erhöht oder sich kaputt arbeitet, sondern dass man so viele Möglichkeiten selbst in der Hand hat, um dann zum Beispiel seinen Stundenlohn zu erhöhen oder um rechtzeitig Feierabend zu machen oder was auch immer. Und das finde ich ganz, ganz toll. Also, dass ihr da so ein gutes Beispiel für seid. Ohne Geheimrezept, sondern einfach mit Hirnschmalz und Zeit und Leidenschaft. Also vielen Dank dafür. Hat viel Spaß gemacht. Wir haben uns ja auch schon öfter gesprochen. Wir sprechen uns bestimmt auch nochmal. Ja, ja. Und von mir aus, ich bin dann auch raus. Und
ich sag gerne auch nochmal Danke euch. Also ihr habt es so gut die Fragen gestellt. Also ich merke, ihr macht es nicht zum ersten Mal und ist sehr schön. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt bei euch. Also vielen Dank und ist auch super, dass ihr eben mit marketgarden.de auch so eine Plattform bietet, auch mit dem Podcast jetzt auch. Also super, danke auch für euch. Danke euch für eure Zeit. Ja, und dass ihr das möglich macht und ja, gerne weiter so. Vielen Dank. Und ja, freue mich sehr, wenn ich nochmal eingeladen werde oder wie auch immer. Das dann, genau. Ja,
mit Sicherheit. Und Grüße auch an Sarah, die möchte ich hier bitte auch noch erwähnt haben, weil du bist immer, ich sag mal, du bist die Rampensau, aber gäbe es dich so ja sicher auch nicht.
Ja, da voll, völlig recht, ja.
Okay. Gut. Dann, ihr alle, habt eine gute Zeit und bis bald. Ciao.
Tschüss.